Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir einen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, und zwar die Verse 1 bis 10. Wir stehen dazu auf. Paulus schreibt an die Mitchristen in Korinth und er schreibt auch an uns. Überschrift: Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Denn wir wissen, nicht vermuten, sondern denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. So segne Herr dieses Wort in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, Haus, Bau, Behausung. Bau, Behausung, Haus. Drei zentrale Wörter aus dem eben verlesenen Bibeltext. Und das führt uns zu der Frage, oder mich zu der Frage, was bedeutet eigentlich das Haus für uns Menschen? Es gibt ganz unstreitbar eine große Sehnsucht, die viele Menschen bewegt. Das ist der Wunsch nach einem eigenen Zuhause, dem eigenen Haus, der eigenen Immobilie, die Sehnsucht nach dem Heim, in dem ich bleiben kann, das mir wirklich Heimat gibt. Was steckt wohl im tiefsten hinter diesem Streben nach Haus und Heim? Es wird nicht zuletzt dahinter stecken die Erfahrung oder die Befürchtung von Ungeborgenheit sein. Schon Nietzsche, der Philosoph, sagte einmal: Weh dem Menschen, der keine Heimat hat. Ich denke, das wird man kaum bestreiten können. Schlecht, sehr schlecht, arm dran ist der Mensch, der keine Heimat hat, kein Zuhause, keine Bleibe. Und vielerlei mag zu diesem Gefühl fehlender Geborgenheit, fehlender Beheimatung beigetragen haben. Ich erinnere, es sind viele Jahrzehnte her, die Zeit nach dem Krieg, nach dem Weltkrieg, die Flucht von Ost nach West. Da haben viele Menschen Verlust der Heimat erlebt, von Haus und Hof. oder hier im Westen zerbombte Häuser. Und dann gab es, kaum war der Krieg zu Ende, einen riesen Bauboom. Überall wurde gebaut, Neubauten. Trümmer verschwanden, Häuser entstanden. Nicht weit von hier in der Silberseesiedlung. Was machten unsere Flüchtlinge, wenn sie aus dem Osten vertrieben waren? Sie haben sich vom Munde abgespart, nur damit sie hier in der Silbersee vielleicht ihr kleines, bescheidenes Häuschen errichten können, aber wieder ein Zuhause. Wir sparen es uns vom Munde ab, aber was Eigenes wieder haben. Ja, so war es und verständlich, dass es so war. Und in jeder Predigt kommt bei mir ja auch was vom Knast vor. Ich habe das bei den Gefangenen in Zelle erlebt. Wir hatten ja etwa 100 lebenslänglich Gefangene dort. Und die haben schon nach 12, nach 15, nach 18 Jahren immer den Gedanken gehabt, wenn ich mal rauskomme. Sie wussten noch gar nicht wann, ob es nach 20 oder 25 Jahren war. Einen hat man, der saß 30 Jahre da, aber immer wieder diese Frage, wenn ich mal rauskomme, wo kann ich hin? Wo finde ich wieder ein Zuhause, eine Wohnung, eine Beheimatung? Das war die Frage über allen Fragen. Das steckt in uns allen drin. Und heutzutage ist die politische Unsicherheit. Wie wird die wirtschaftliche Lage sich entwickeln? Ach, wie gut, wenn man ein Zuhause, ein Eigentum angesichts der Geldentwertung. Und da fliehen Menschen ins Betongold, weil sie sagen, Beton, das hält. Wenn ich Betongold habe, dann habe ich zu großen Teilen ausgesorgt. Was verspricht uns das Haus, unser Zuhause? Was verspricht es uns? Ja, das ist doch klar, was mir mein Haus verspricht oder meine Wohnung. Muss ja kein Haus sein, aber Wohnung. Was verspricht die Wohnung, das Heim, das Zuhause? Das Versprechen heißt, mit mir, deiner Wohnung, deinem Haus, deinem Zuhause, deinem Heim, bekommst du, Menschenkind, das, was du vor allem brauchst, das, wovon du geträumt hast, eine Bleibe, Sicherheit, Zukunft, Wärme, Frieden, Geborgenheit. Der Engländer sagt, my home is my castle, mein Zuhause ist meine Burg. Wenn ich da reingehe, die Tür verrammle, dann habe ich meinen Frieden. Und darum ist das Schicksal so schwer, wenn man obdachlos ist, wohnungslos ist. Das ist eine immense Last, die ein Mensch tragen muss, der wohnungslos ist. Dann geht er in die Herberge zur Heimat, aber was ist das für eine Heimat? Doch seien wir Realisten, machen wir uns nichts vor. Haus, Zuhause, Heim und Wohnung, Ziel unserer Wünsche und Grundnotwendigkeit für ein lebenswertes Leben. Haus, Zuhause, allein, das Heim, die Wohnung sind eben nicht in der Lage, all diese Hoffnungen zu erfüllen, die wir da hegen. Im Grunde sind diese Versprechungen Illusionen. Man muss sich das mal so klar machen. Ich bin auch dankbar für mein schönes Zuhause und Sie hoffentlich auch. Aber im Grunde sind es Illusionen. Warum? Unser Zuhause mit Keller, Stockwerk und Dach, vielleicht sogar mit Balkon, mit Terrasse, mit Garten, kann uns letztlich das nicht beschaffen, was wir uns ersehnen und im Tiefsten ja auch brauchen, nämlich ein echtes Zuhause, in dem wir wirklich bleiben können. Bleiben. Überall sieht man Möbelwagen. Sie leben im Zeitalter der Mobilität. Natürlich müssen viele Menschen umziehen, berufsbedingt. Wir werden versetzt, haben eine andere Arbeitsstelle. Da bleibt nichts anderes übrig, als umzuziehen. Klar. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es wird so viel umgezogen, was gar nicht immer notwendig wäre, weil die Menschen hier das nicht finden, was sie sich erhofft haben, also eine neue Wohnung, ein neues Haus, eine andere Umgebung, um dort nun das zu finden, was sie hier nicht gefunden haben. Mancher Möbelwagen wäre wohl nicht nötig gewesen. Oder da gehen Ehen auseinander, das Haus ist nicht zu halten, hat nicht das gebracht, was man dachte, eine harmonische Gemeinsamkeit, und dann wieder auf die Reise. Ja, liebe Gemeinde, es ist ja wohl wirklich so, wer es macht wie die Zugvögel, dass er durch Ortswechsel Rettung sucht, der wird sie kaum finden. Häufiger Ortswechsel allein bringt es nicht. In Bad Reichenhall stand an einem Haus eine Inschrift, die habe ich mir abgeschrieben. Das Haus ist mein und ist nicht mein. Bei dem zweiten wird es auch so sein. Den dritten trägt man auch hinaus. Drum frag ich, wem gehört das Haus? Ja. Kommentar überflüssig. Das Haus, ich sage es nochmal, selbst mit Keller, Stockwerk, Dach, gibt uns allein nicht Zukunft, Geborgenheit. Das Haus ist im Grunde immer Hotel, auch wenn es mein eigenes ist. Es ist und bleibt Hotel. Ich ziehe ein und irgendwann ziehe ich aus. Und nun überträgt Paulus das auf das andere Haus, das Haus, das wir selbst sind, für uns selbst, der Körper, der Leib. Paulus schreibt, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, abgebrochen wird. Also er bezeichnet dein und mein Haus, unser Leben als Hütte. Wörtlich steht hier eigentlich im Griechischen Zeltwohnung. Ein Zelt wird errichtet, und irgendwann wird es wieder abgebaut. So beschreibt Paulus unser Lebenshaus. Hütte, Zeltwohnung. Eines Tages wird es abgebrochen, diese Hütte, diese Zeltwohnung. Da müssen wir ausziehen. Das ist das Alter oder dann das Sterben. Und das wird ja niemand bestreiten, besonders die Älteren nicht. Jugend ist keine Dauerbeschäftigung. Jugend ist keine Dauerbeschäftigung. Irgendwann hört das auf und die Ärzte sagen, können das ja belegen, dass das Altern ja schon mit der Geburt beginnt. Natürlich unmerklich, aber rein biologisch beginnt Altern dann schon, wenn ein Mensch in die Welt eintritt. Das ist die Vergänglichkeit. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16, unser äußerer Mensch, also dieses Erdenhaus, diese Hütte, zerfällt, zerbröselt. Das sind dann später die Nöte des Alterns. Der früher so kraftvolle Mensch, 10-mal das Sportabzeichen gemacht, kann vor Kraft nicht laufen und irgendwann möglicherweise ein kümmerliches Bündel von Schwachheit und Behinderung. Und gerade auch unsere geistigen Fähigkeiten, auf dem Lande sagten wir Brägen, auch unsere geistigen Fähigkeiten können ja erschüttert und werden und verloren gehen. Es hat mich schwer bewegt, wenn ich zwei hochintelligente Menschen kannte. Da war ich ein Blödmann, wenn ich das mal so sagen darf. Hochintelligent. Und dann in der Demenz. Das ist nicht zu fassen. Paulus schreibt, wir haben es vorhin gehört, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet werden wollen. Paulus vergleicht also das Sterben mit dem Ablegen unseres Erdenkleids am Ende unserer Tage. Hebräer 13, Vers 14 ist es klipp und klar gesagt, unstreitbar ist es so, wir haben hier keine bleibende Stadt, kein bleibendes Zuhause, kein bleibendes Heim. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern, jetzt kommt es, die zukünftige suchen wir. Was suchen wir? Oder sollten wir zumindest suchen? Liebe Gemeinde, damit sind wir bei der Überschrift der Predigt. Das ewige Haus. Das ist heute das Thema. Wenn Sie alles vergessen, was ich jetzt hier vorne bringe, nichts behalten, aber diese drei Sachen, dann sind Sie beim Zentrum. Das ewige Haus. Darum geht's. Der Dichter Jochen Klepper, von ihm haben wir ja einige Gesänge in unserem Kirchengesangbuch. Jochen Klepper, gestorben, meine ich so 1938 etwa. Der Dichter Jochen Klepper begann seinen letzten, aber dann unvollendeten Roman mit dem Titel »Das ewige Haus«. Und er hat diesen Roman begonnen zu einer Zeit, als in sein irdisches Haus in Berlin-Dahlem schon tödlich bedroht war. Warum? Weil die Gestapo nach seiner jüdischen Frau und ihrer Tochter griff. Und der Gegenstand, den Klepper in diesem Roman zugrunde legt, den er leider nicht zu Ende führen konnte, das ewige Haus, sollte es gehen um diese ergreifende Haussuche der Witwe Martin Luthers, die nach dem Tod des Reformators, wir haben ja bald Reformationstag, aus dem Wittenberger Pfarrhaus, das ihm eigentlich den Luthers gehörte, vertrieben worden war. Was ist schon eine Witwe? Die haben sie rausgeschmissen. Und dann war die Katharina Luther, geborene von Bora, auf einem Pferdewagen auf Haussuche. Diese Frau, die Witwe dieses Mannes, auf Haussuche unterwegs. Und die dann auf der Landstraße vom Wagen geschleudert wurde und in einem fremden Haus und in einem fremden Bett sterben musste. Dieses Schicksal der Katharina Luther wollte Klepper in diesem Roman darstellen. Und darum die Überschrift, das ewige Haus. Das ewige, wo alle Wohnungssuche ein Ende hat. Unser irdisches Haus wird abgebrochen. Manchmal abrupt, ohne Vorzeichen, dann steht in der Zeitung plötzlich und unerwartet. Aber oft ist es auch ein langer und mühsamer Prozess mit wachsenden Beschwerden und Schmerzen. Darum, wo ist das ewige Haus? Das wahre Zuhause, das bleiben wird und in dem ich endlich bleiben darf. Das ewige Haus. Warum danach suchen? Ja, klar, wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, weil wir es hier auf Erden nicht finden werden. Zweite Frage, ja, wo es finden? Wo denn finden? Warum ist klar, warum wir es suchen, aber wo werden wir es finden? Paulus sagt, wir wissen, Wenn unser irdisches Haus, die Hütte, abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott gebaut, ein ewiges Haus, da haben wir das, Paulus, ein ewiges Haus im Himmel, das nicht mit Händen gemacht ist. Das ist die wirkliche Immobilie. Immobilie heißt ja, kommt ja aus dem aus der antiken Sprache, heißt eigentlich unbeweglich. Immobilie ist das, das, was ich nicht bewegen, transportieren kann. Das ist die Immobilie. Und die endgültige Immobilie ist das ewige Haus. Und was immer auch der Tod zerstören macht. Menschen, die auf Jesus, den Auferstandenen, vertraut haben, auf diese Menschen wartet ungleich Besseres. Ja, mein irdisches Haus ist zerbrechlich und im Alter merkt man es schon deutlich. Ist vergänglich, zerstörender Todesgewalt ausgeliefert. Aber wenn ich mit Jesus verbunden bin, weiß ich, nicht vermute ich, hoffe ich, denke ich, nein, Paul sagt, weiß ich um das ewige Haus, das nicht zum Abbruch bestimmt ist. Das ewige Haus im Himmel. Himmel, liebe Gemeinde, das müssen wir nun klar sagen, das ist nicht irgendwie ein Wolkenkuckucksheim da oben, nach dem Motto, nichts Genaues weiß man nicht. Sondern Himmel ist der Herrschaftsbereich Gottes. Das ist die jenseitige Dimension, die der sichtbaren Schöpfung unendlich überlegen ist. Und die Frage, ja, wie ist es denn im Himmel? Wie sieht es denn aus, dieses ewige Haus? Ich sage ihm meine Antwort, ich bin noch nicht dort gewesen. Ob da goldene Gassen gibt und das interessiert mich auch nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich interessieren nicht goldene Gassen oder ob das da so ist oder ein bisschen anders. Wenn ich weiß, wenn ich meinen letzten Atemzug getan habe und es exitus letalis reißt, dann ist meine Zukunft nicht in Lahr auf dem Friedhof. Die Hamburger sagten immer, Hamburgs Zukunft liegt in Ohlsdorf. Das war der große Friedhof da, das war so ein Spruch, Hamburgs Zukunft liegt in Ohlsdorf. Nein, meine Zukunft ist nicht in Lahr oder im Stöcken, sondern meine Zukunft ist bei Gott. Er lässt mich nicht fallen. Und wie es dann sagen wird, ich lasse mich überraschen. Aber Hauptsache mit ihm, bei ihm. Deswegen kann Paulus sagen, wir wissen. Ja, woher? Die Antwort, Gott ist es, der uns dazu bereitet hat. Und Gott hat uns, sagt Paulus, als Unterpfand, sozusagen als Anzahlung, das ist damit gemeint, den Heiligen Geist gegeben. Also Ewigkeitshoffnung beruht nicht auf Spekulationen, die man sich ausdenkt, sondern wenn der Gott in meinem Leben präsent ist, das ist ja Heiliger Geist, Gott aktiv präsent in meinem Leben. Luther sagt, der Heilige Geist ist der ganz Gewissmacher. Ist vorbei mit den tausend Fragen. Ich bin gewiss, mein Leben ist in Gottes Hand, ich habe es ihm anvertraut und er lässt mich nicht fallen. Wenn diese Gewissheit da ist, im Unterpfand, mit der Anzahlung des Heiligen Geistes, dann weiß ich, diese Anzahlung, die Gott schon in mein Leben reingegeben hat, die verbirgt auch die Auszahlung. Weil ich die Anzahlung bekommen habe, nämlich Gott in meinem Leben durch seinen Heiligen Geist, deswegen gibt es auch die Auszahlung. Das ist die Ewigkeit. Der Heilige Geist ist der erste Anfang des ewigen Lebens. Das ewige Haus, fragten wir, wo finden wir es? Paulus sagt es ganz einfach, wir leben im Glauben. Glauben heißt, mit Gott, meinem Herrn, durch Jesus verbunden sein. Im Vertrauen auf Jesus. Nur so kriegen wir die Gewissheit des ewigen Lebens, des ewigen Hauses. Und Sie kennen, die meisten von uns werden diesen zentralen Vers kennen aus dem Johannesevangelium. Ich bräuchte groß nur den Anfang lesen und Sie könnten ihn vermutlich zu Ende bringen, den Vers. In meines Vaters Hause sind, sehen Sie, viele Wohnungen. Da steht es. Das ist das ewige Haus. Jesus sagt, wenn es denn nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Er bereitet für dich und mich den Platz im ewigen Haus. Und dann geschieht das, was Paulus hier so beschreibt, daheim sein bei dem Herrn. Man könnte eine neue Seligpreisung formulieren. Selig sind, die Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Selig sind, die Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Und der Schritt ist klar und deutlich, beschrieben auch hier im Lebensbuch, Johannes 5, Vers 24. Jesus sagt, wer auf mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, nämlich Gott, der hat das ewige Leben. Schon jetzt in dieser Todeswelt. Der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Jetzt hören Sie zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das heißt, die Immobilie haben wir noch nicht bezogen im vollkommenen Sinne, aber der Platz ist bereit und wartet. Das ewige Haus. Erstens, warum danach suchen? Zweitens, wo es finden? Und zum Schluss, ich habe es schon angedeutet, wie hineinkommen? Natürlich nicht automatisch. Ich sage immer, das geht nur im Kölner Karneval so, wo getrellert wird, wir kommen alle in den Himmel. Ja, wenn es denn so einfach wäre wie in Köln, dann wären wir ja gut dran. Aber das ist nicht die biblische Wahrheit. Die Entscheidung, ob ich hineinkomme in das ewige Haus, die fällt in meiner Erdenzeit. Wenn ich mich dem Nichtigen überlasse, werde ich zunichte. Und wer sich auf das Vergängliche verlässt, wird mit ihm vergehen. Ein französischer Marschall hat einmal angesichts seines nahen Sterbens gesagt, ach, dass ich das, was ich für den König tat, nicht für Gott getan habe. Ich habe alles für meinen König getan als Marschall. Hätte ich doch mal ein bisschen mehr für Gott getan. Und das hat mir auch zu denken gegeben, als ich das gelesen habe. Was machen wir alles für einen Job, für den Beruf, für Menschen, für dies Hobby, für jenes? Alles gut und wichtig. Aber was investierst du in deine Immobilie, in das ewige Zuhause? Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, Hebräer 9, Vers 27, danach das Gericht. Natürlich kann man es machen wie der Schuster August Bebel, einer der Kommunisten und Materialisten. Das, so um 1900 war ja ein Führer der ganz roten, linksextremen Roten. Und dieser Schuster August Bebel, der hat mal den schönen Satz gesagt, natürlich gibt es keinen Gott. Aber wenn es einen gibt, dann sind wir die Lackierten. Das finde ich ganz gut. Er war ja Atheist und sagt, natürlich gibt es keinen Gott. Aber er war auch ehrlich, hat gesagt, wenn es einen gibt, dann sind wir die Lackierten. Das ist die Wahrheit. Alles, aber wirklich alles wird einmal ans Licht kommen. Nichts ist vergessen, nichts bleibt verborgen und auch nichts ist umsonst. Paulus sagt, es sei gut oder böse, es kommt beides ans Licht. Nicht nur das, wo wir im Defizit sind, wo wir Jesu Vergebung für unsere Schuld und Sünde brauchen, bitter nötig haben. Liebe Gemeinde, es kommt auch das Gute zutage. Nichts ist vergessen, auch dem Guten nicht. Wir haben ja in unserem Leben auch Gutes durch Gottes Gnade tun können. Und mancher hat vielleicht im Leben viel, viel geopfert und wenig Dank erlebt. Hat vielleicht einen Menschen gepflegt über viele Jahre. Was für eine Last. Kaum mal ein Dank empfangen dafür. Und dann höre, nichts ist umsonst. Nichts ist vergeblich. Nichts ist vergessen. Alles hängt davon ab, wie ich zu Jesus stehe. Und darum immer wieder in den Predigten der Hinweis auf dieses wunderbar gestaltete Kreuz, zentral hier über uns. Alles hängt davon ab, ob ich die Rettungstat Jesu Christi, die er am Kreuz vollendet hat, ob ich diese Rettungstat für mich annehme. Was nützt mir der Rettungsring, wenn ich am Ersaufen bin und ich fasse nicht zu? So ist das Kreuz. Ich muss es erfassen. Ja sagen zu Jesus, ganz bewusst im Glauben, voller Vertrauen. Derstegen, der Liederdichter, hat gesagt, Kinder Gottes, also gläubige Christen, haben dreierlei Geburtstag. Viele von uns haben dreierlei Geburtstage. Ich will Ihnen sagen, welche. Nach Terstegen. Erste Geburtstag, das ist der natürliche Geburtstag. Das ist deine biologische Geburt. Da hast du das Licht dieser Welt erblickt. Das ist dein erster Geburtstag. Dann gibt es zweitens den Gnadengeburtstag. Das ist die Bekehrung zu Jesus Christus. Der Tag, die Stunde, vielleicht weißt du so. Man muss die Stunde nicht wissen, aber vielleicht weißt du den Tag oder die Zeit, wann das war, wo du dein Leben bewusst in einem Gebet Jesus anvertraut hast. Das ist der Gnadengeburtstag. Da hast du das Licht der Gnade Gottes erkannt. Also erst das Licht der Welt, dann das Licht der Gnade Gottes. Und dann gibt es drittens nach Terstegen den Geburtstag der Heiligen. Das ist der leibliche Tod. Das ist das Versetztwerden in das ewige Haus. Und darum Gottes Einladung am Schluss. Komm in das ewige Haus. Lebe schon jetzt in deinem ewigen Zuhause. Und wir sind dankbar, ich komme an den Anfang zurück, wenn wir ein schönes irdisches Zuhause haben. Wir wollen auch dafür Gott ganz bewusst danken. Aber wir brauchen das ewige Zuhause. Und das ewige Zuhause hat ja einen großen Vorteil. Es ist nicht nur aus Stein, es ist nicht nur aus Holz wie ein Schwedenhaus. Nein, es hat ein anderes, besseres Baumaterial. Es hat, dieses ewige Haus hat Mauern, die kein Krieg zerstört. Es hat Fenster, dieses ewige Haus, die das Morgenlicht der Ewigkeit einlassen und die Abendschönheit eines hoffnungsvollen Sterbens. Und vor diesem ewigen Haus steht Jesus Christus. Und der bringt das Wichtigste für dich mit, was du brauchst, nämlich die Liebe deines himmlischen Vaters. Wer im Hause Gottes lebt, der weiß um dieses ewige Haus. Und sollen wir denn gar nichts dafür tun, dieses Haus mitbauen? Nein, nein, brauchen wir nicht. Einfach darin wohnen, das reicht. Darin wohnen, einziehen. Erstens, zieh doch ein, wenn du noch nicht eingezogen bist. Noch ist Zeit. Zieh ein und dann wohne schon jetzt darin. Und dann bleibe ewig darin. Ich könnte keinen schöneren Schlussvers finden als den ich wohl schon früher einmal hier am Schluss einer Predigt genannt habe. In Westerland auf der Insel Sylt gibt es einen sogenannten Friedhof der Heimatlosen. Und auf diesem Friedhof einen Grabstein zu sehen, schon recht verwittert, aber die Inschrift am Stein noch gut zu lesen, der Vers des Berliner Hofpredigers Kögel, so um 1900, Und dieser Vers steht dort auf dem Grabstein auf dem Friedhof der Heimatlosen. Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit, gespült zum Erdeneiland, voll Unfall und voll Herzeleid, bis heim uns holt der Heiland. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Vergiss es nicht. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Amen.